ARD. Wie wird aus einem Schmachtlappen ein echter Kulturschatz? Im sächsischen Zittau kennt man die Antwort. Denn dort befindet sich eines der weltweit größten Fastentücher, auch genannt Hungertuch, Passionstuch oder eben Schmachtlappen. Das Tuch stammt aus dem 15. Jahrhundert und ist gleichzeitig das einzig noch erhaltene Fastentuch des sogenannten Feldertypes in Deutschland. Doch, dass sich dieser Schatz überhaupt über die Jahrhunderte erhalten hat, das grenzt fast an ein Wunder.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen erzählt. Die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Hallo Tom.
Grüß dich.
Es gibt Städte und Regionen in Deutschland, die machen so marketingmäßig immer mal gern so einen Beinamen. Ja? Und ich finde Zittau, die Stadt der Fastentücher, es ist ja wirklich ein unglaubliches Charakteristikum, wie soll man sagen, ein unglaublich seltenes Merkmal.
Also zum einen ist es natürlich wirklich so, dass wir mit diesen Fastentüchern weit, weit in die Vergangenheit hineingehen. Das heißt also, das große Zittauer Fastentuch, das ist von 1472, das kleine Zittauer Fastentuch von 1573, wobei man schon sagen muss, also selbst das kleine Fastentuch hat ja Dimensionen, die schon außerordentlich sind. Das große, das hat eine Größe von 56 Quadratmetern und das ist natürlich schon was ganz Besonderes.
Das musst du jetzt quasi in Fußballfelder umrechnen, damit es die Leute verstehen.
Genau, ja.
Aber es ist wirklich enorm, genau. Und es ist über all die Jahrhunderte erhalten. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Weil, und da glaube ich, kommen wir schon dazu, Feldertyp, ist das bemalt? Gibt es da Zeichnungen drauf? Wie muss man sich das vorstellen?
Also auf diesem Zittauer Fastentuch wird die Heilsgeschichte erzählt, und zwar in 90 Bildern. Das hat was Comic-mäßiges, finde ich. Also man könnte so ganz übertrieben sagen, mittelalterliche Graphic Novel vielleicht oder irgend sowas. Wenn man das vielleicht so sagen darf.
Wenn es nicht zu anmaßend
wäre. Ja, wenn es nicht zu anmaßend ist, genau. Das ist ein guter Hinweis. Und diese Heilsgeschichte wird dort also erzählt in 90 Bildfeldern. Und so hast du also die Geschichte, beginnt bei der Schöpfung, endet beim jüngsten Gericht. Mhm. Also gerade dieses Fastentuch aus Zittau, das hat eine, ja, hat so ein Eigenleben, ich würde fast sagen wollen, es hat eine Biografie, richtig, die man da erzählen kann. Das ist nicht einfach nur ein Tuch, was irgendwo hing und damit hatte sich's erledigt, sondern dieses Tuch hat wirklich eine Geschichte, die eben im Jahre 1472 beginnt und eigentlich erst jetzt endet. Oder was heißt endet? Sie geht ja immer kontinuierlich weiter, aber jetzt würde man nicht mehr allzu viel neuen Stoff finden, würde ich mal sagen, weil es gibt wirklich Aufs und Abs bei diesem Tuch.
Also da hast du wirklich ja so eine kleine Geschichte fast recherchieren können, ja, so eine kleine Abenteuergeschichte eines Fastentuches.
Naja, das ist ziemlich teilweise ziemlich heftig, was diesem Tuch passiert, wie ihm mitgespielt wird. Aber man muss eben halt auch mal sagen, wozu so ein Fastentuch überhaupt da war. Also ich weiß nicht, ob du Fastentücher kennst. Mir persönlich waren diese Dinge nicht so gegenwärtig und ich musste mich dann doch so ein bisschen einlesen und habe dann eben herausbekommen, dass man diese Fastentücher naheliegenderweise in der Fastenzeit benutzt hat. Die wurden in Kirchen gehängt, man hat den Altarraum abgetrennt oder man hat den Altarraum
verhüllt,
verdeckt, würde ich sagen, ja. Und dadurch war eben der Gemeinde nicht möglich, auf den Altar zu schauen. Erstmal abgesehen davon, dass es eine ganz schräge Inszenierung ist. Man kommt in eine Kirche und plötzlich ist der Altar weg. Das sollte eben dazu führen, dass die Leute ihren eigenen Weg fernab des Bildes zu Gott finden, also in sich selbst wieder zu Gott finden, die Auseinandersetzung mit sich und Gott suchen. Und das war die Funktion dieser Fastentücher.
Und im selben Moment erklärt das dann auch, warum das so unglaublich groß ist, weil es natürlich viel abdecken muss.
Das erklärt, warum es so groß ist, ja.
Und das genauso zu erhalten, ist natürlich auch das Schwierige. War eigentlich dieses Fastentuch, über das wir jetzt reden, in Zittau schon immer in Zittau ansässig? Ja. Das ist quasi, das hat ist es also, nie verlassen,
das
heißt, die Stadt.
Moment, es hat es kurzzeitig verlassen.
Aber da wollen wir nicht zu viel verraten.
Ja, da wollen wir nicht zu viel verraten. Aber im Laufe dieser Jahrhunderte, mal abgesehen davon, dass es vermisst wurde, das darf man ja auch nicht vergessen, ging es eben auch woanders hin. Aber der hauptsächliche Lebensort dieses Tuches, wenn man Lebensort sagen darf, war eben Zittau.
Und die ganze Geschichte, die hören Sie jetzt im Feature von Tom, also Thomas Hartmann, gesprochen von der wunderbaren Conny Wolter.
Thank you.
Die Kirche zum Heiligen Kreuz in Zittau ist bereits vor Jahrzehnten entwidmet worden. Heute dient sie als Museum und beherbergt einen ehrfurchtgebietenden Schatz aus dem Jahre 1472. Ein Textilwerk von außergewöhnlichen Dimensionen. Rund 56 Quadratmeter groß misst das große Zittauer Fastentuch. 8,20 Meter mal 6,80 Meter. Zu sehen darauf sind 90 Bildfelder, die die Heilsgeschichte erzählen.
Geht dann mit der Schöpfung Genesis los und endet mit dem jüngsten Gericht. Das ist wirklich die Heilsgeschichte, also von Anfang bis Ende.
Sagt der Kunsthistoriker Peter Knüvener, Direktor der Städtischen Museen Zittau.
Jedes Bild ist ungefähr 60 mal 60 Zentimeter groß. Und es gibt eben in jeder Reihe 9 Bildfelder und dann gibt es eben 10 Bildreihen. Und es ist immer so, dass es unter jedem Bild dann auch eine kurze Beschriftung gibt mit vielen Abkürzungen, wie das so die mittelalterliche Sprache so gemocht hat. Und dass man da also relativ viel Informationen in einen kurzen Satz reinbringen kann. Wir verstehen das, wenn wir nicht geübt sind, nicht. Aber die Menschen damals, wenn sie denn lesen konnten, die haben es natürlich sofort begriffen. Also sehr plakativ. Ein Satz, der viel aussagt. Aber die Bilder waren ja auch so gemacht, dass man die aus der Ferne gut erkennen konnte. Also der Maler hat darauf geachtet, dass er die nicht überfrachtet hat.
Der Künstler gönnt sich durchaus einige Freiheiten.
In der ersten Reihe wird die Erschaffung der Welt dargestellt. Und da gibt es ja in der Bibel, in der Genesis, erstes Buch Moses, da schuf Gott die Vögel und die Fische. Und da sieht man also einen großen Fluss. Oben am Himmel sind Vöglein zu sehen, die da fliegen. Und in dem Fluss Fische, Fischlein, große und kleine. Auch ein Entlein schwimmt drauf. Und dann, wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie ein ganz, ja, ganz hübsches Wesen mit sehr weiblichen Attributen, also Busen. Und hinten ist ein Fischschwanz dran. Also bitte, in der Bibel steht nichts davon, dass der liebe Gott Nixen geschaffen hat. Aber der Zittauer Meister war wahrscheinlich so angerührt von der griechischen Mythologie, dass der gesagt hat, na, wenn es schon mal Nixen gab, wer soll sie denn geschaffen haben, wenn nicht der liebe Gott.
Merkt Volker Dudek an. Der Historiker und einstige Museumsdirektor in Zittau weist auf weitere Besonderheiten des Fastentuches hin.
Da gibt es also die Verkündigung Christi Geburt, dann folgt die Geburt selbst, Weihnachtsgeschichte, und dann kommen zwei schwangere Frauen. Ja, da kann doch was nicht stimmen. Man wird doch erst schwanger und gebiert dann und nicht umgedreht. Dort ist ein Fehler passiert. Ja, die Bildunterschrift stimmt, aber die Bilder sind vertauscht. Dort konnte man nichts machen, konnte man nicht retuschieren. Und was hat der Meister des großen Zittauer Fastentuches gemacht? Hat er einen Stift genommen und hat vor das eine Bild ein B und vor das andere Bild ein A gesetzt. Also tauscht das aus, dann stimmt's wieder.
Die Zeit hat diesem Werk zum Teil sehr übel mitgespielt. Die Narben sind sichtbar. Manche Bilder sind schwer beschädigt, verblasst, andere erstaunlich gut erhalten. Nur ein Bild aber ist völlig verschwunden. Ausgerechnet das Bild, welches die Geschichte von Sodom und Gomorra aufgreift.
Das ist natürlich ein Zufall, aber da glaubt ja manchmal der hartgesottenste Atheist nicht mehr an Zufälle, wenn es um das Tuch geht.
Volker Dudek erklärt, warum man die Beschädigungen nicht beseitigt, das Textilwerk nicht komplett im alten Glanz erstrahlen lässt.
Ich vergleiche das manchmal etwas respektlos. Das ist ungefähr genauso, als wenn sich Frauen ab einem gewissen Alter, vielleicht sogar Männer, das Gesicht liften lassen. Das ist nicht mehr das Gesicht. Und dann nimmt man dem Gesicht oder eben dem Tuch die Geschichte, die man ja erzählen kann und die man erzählen muss. Das macht das Tuch doch eher wertvoller.
Doch bevor wir uns mit der spannenden Geschichte des großen Zittauer Fastentuches befassen, wollen wir erst einmal klären, was seine Aufgabe ist. Ab 1472 wird es alljährlich in der vorösterlichen Fastenzeit in der Zittauer Johanniskirche aufgehängt.
Diese großen Tücher verdeckten faktisch den gesamten Altarraum, also das Allerheiligste. Und der Hintergrund ist Fastenzeit, kein Fleisch, kein Alkohol, keine körperliche Liebe, also Fasten des Leibes, wird ergänzt durch ein Fasten der Augen. weil ursprünglich die Tücher gar nicht bebildert waren. Die waren weiß oder violett in der Farbe der Passion und hatten einfach den Hintergrund, die heilige Messe, die Heilshandlung, die Eucharistie von der Gemeinde zu trennen, fastende Augen.
Das Fastentuch wird aufgehängt vor den Altarraum und die Bedeutung für mich ist, sich in der Fastenzeit bewusst werden, eben im Verzicht auf diesen Blick zum Altar, dass es nicht selbstverständlich ist, zu leben, zu glauben, zum Volk Gottes zu gehören, sondern dass das ein Geschenk ist, was wir uns nicht selber schenken können.
So Ansgar Schmidt, evangelischer Pfarrer im Ruhestand. Diese Fastenzeit also wird zur Zeit der Fastentücher oder auch Hungertücher.
Wenn man sich damit beschäftigt, mit diesem Brauch, dann merkt man ja, dass es ganz viele historische Besonderheiten gibt. Es ist ja nicht so, dass man grundsätzlich sagen kann, zum Beispiel das Tuch wird Aschermittwoch aufgehängt und dann wird es Karsamstag abgehängt. Es gibt ja die verrücktesten Sachen. Es gibt Beispiele, da wird es jedes Wochenende abgehängt und dann Sonntagnachmittag wieder aufgehängt. Es gibt Beispiele, wo es dann Karfreitag schon abgehängt wird, dann Beispiele erst, wo es Karsamstag oder auch erst Ostersonntag halt wegkommt. Also das ist echt ein weites Feld und da merkt man halt, dass es keine allgemeine Regel gibt sozusagen, ne? Oder auch, wann es aufgehängt wird. Mitunter ist es auch nicht so, dass es Aschermittwoch passiert, sondern erst zum folgenden Wochenende, also zum folgenden Sonntag.
Die ältesten schriftlichen Belege für die Existenz dieser Textilwerke reichen bis in das 11. Jahrhundert zurück.
Aber die ältesten erhaltenen sind aus dem 13. Jahrhundert. Eins der ältesten ist im Halberstädter Dom, eins, was nur Muster hat, also auch eine Stickerei, keine bildlichen Darstellungen, sondern nur Muster, so Zickzack-Muster und also ganz spannend. Und dann gibt es aber auch schon im Brandenburger Dom, das ist schon gesticktes mit Bildern auch aus der Heilsgeschichte. Ne? Also es ist gestickt, aber auch erheblich kleiner. Also, ne? Und das sind so die frühen Bekannten, ne? Also 1290, 1260, 90.
Für die Zeit des Hoch- und Spätmittelalters kann man von einer ziemlich weiten Verbreitung der Fastentücher ausgehen.
Das war damals nichts Seltenes. Solche Fastentücher gab es also wahrscheinlich viel, viel mehr, als sich heute erhalten haben. Stoffe sind sehr fragil. Viele werden verloren gegangen sein.
Allerdings?
Aus den Nachbarstädten ist nichts bekannt, dass man sowas benutzt hat. Also Bautzen, Görlitz, das ist, denke ich mal, nicht unbedingt alltäglich gewesen hier.
Aus Zittau indes wissen wir, dass ein Fastentuch Verwendung findet. Seit den 70er Jahren des 15. Jahrhunderts. Wie es hergestellt wird?
Na, das ist aus Leinenbahnen zusammengenäht und danach bemalt worden.
Leinenindustrie ist hier in der Oberlausitz, Schlesien auch, sehr verbreitet gewesen. Und dann ist das sogenannte Tüchleinmalerei, das ist der Terminus technicus für diese Malart. Sie müssen sich so vorstellen, diese große Leinwand, also 6 Bahnen zusammengefügt, dann musste ein großer Raum her, die Kirchen hatten diesen Raum, die hatten ja damals noch kein Gestühl, man stand in der Kirche. Und dann hat man das am Fußboden aufgespannt, hat das mit einer Kalktünche grundiert, vorgezeichnet und dann auf diese noch leicht feuchte Kalktünche mit Temperafarben, das ist also eine Caseinverbindung, und den Naturfarben, die man damals zur Verfügung hatte, hat es dann bemalt.
Das ist ja auch ein bisschen rätselhaft. Die Restauratoren haben nachgewiesen, dass es wirklich zuerst zusammengenäht wurde und dann bemalt wurde. Und das stellt uns ja eigentlich auch schon vor gewaltige Probleme, weil man eigentlich nicht weiß, wie sie es gemacht haben. Die Restauratoren, die sich mit dieser Technik beschäftigen, die meinen, man muss es eigentlich aufspannen, weil wenn man das bemalt mit der Technik der Tüchleinmalerei, so nennt sich diese Technik, obwohl das bei der Größe des Tuches ein bisschen komisch ist, aber die meinen, das kriegt eine Wahnsinnsspannung und da bräuchte man einen festen Rahmen. Aber da frage ich mich, wie das gewesen sein soll. Aber da gibt es eigentlich nicht wirklich Vorstellungen. Aber es ist definitiv so, zuerst gewebt aus mehreren Streifen, dann zusammengenäht und dann bemalt.
Jakob Gürtler heißt der Gewürz- und Kornhändler, der das große Zittauer Fastentuch finanziert. Warum er das macht, lässt sich nicht mehr nachvollziehen.
Es gibt die Vermutung, dass das auch mit einer Hungersnot zu tun hatte. Das sind die Nachwehen der Hussitenkriege. Und da ging es also den Leuten hier ziemlich schlecht. Und der Mann mag vielleicht durch diese Hungersnot, Getreideknappheit, und er war auch Getreidehändler, vielleicht einen guten Schnitt gemacht haben, wie das in solchen Notzeiten für einige wenige Leute natürlich immer so ist. Die einen leiden, die anderen gewinnen. Und wahrscheinlich hat er gewonnen und hat sich dann am Kopf gekratzt und hat gesagt, mein Gott, aber da muss ich jetzt was abgeben, damit ich also nicht in die Hölle, sondern in den Himmel komme. So sind ja die Vorstellungen gewesen. Und das kann der Hintergrund sein, dass die Zittauer Hauptkirche dieses Tuch bekommen hat.
Gürtler belässt es dabei allerdings nicht. Er gönnt sich einen Auftritt auf dem sakralen Kunstwerk.
Es gibt eine Borte um das Tuch, einen Rahmen, wo man verschiedene Dinge sieht. Man sieht erstmal in den Ecken die vier Evangelisten, oben Mose und dann unten die Wappen des Königreichs Böhmen, wozu die Oberlausitz damals gehörte. Und dann der Stadt Zittau, dann die Jahreszahl und unten links sieht man dann einen Mann, der steht an einem Tisch mit seinen Waren, das sind wie so eine Art Säcke, wo er seine Waren feilgeboten hat. Und das ist eben der Jakob Gürtler, der auch beschrieben ist. Also da steht der Name auch dran. Nicht groß, also klein, aber durchaus zentral. Also das sah jeder. Heute ist er sehr verblichen, kriegsbedingt sozusagen, aber auf dem alten Foto kann man es noch gut sehen. Und es war schon sehr deutlich sichtbar. Also zeugt schon von großem Selbstverständnis eigentlich.
Mit der Reformation verändert sich der Umgang mit den Fastentüchern. Martin Luther ächtet sie als päpstisches Gaukelwerk. In Zittau zählt man sich zwar rasch zu den Lutheranern, aber das Tuch bleibt noch für viele Jahrzehnte.
In anderen Teilen des Abendlandes mit diesen, ich sag mal, fundamentalistischen Strömungen des Protestantismus, bei Calvin, bei Zwingli, wäre es mit Sicherheit dem Bildersturm zum Opfer gefallen. Man hätte das weggeschmissen, zerrissen, weiß der Kuckuck was. Das passiert nicht.
Noch erstaunlicher, die evangelisch-lutherische Gemeinde legt sich 1573 ein weiteres Fastentuch zu. Es ist der einzige bis heute bekannte Fall, bei dem ein historisches Fastentuch für eine evangelische Kirche gefertigt wird. Das kleine Zittauer Fastentuch. Es ist heute im Kulturhistorischen Museum im Franziskanerkloster zu bestaunen, misst 4,15 Meter mal 3,40 Meter und gehört zu den sogenannten Arma Christi-Tüchern, von denen weltweit nur noch wenige existieren.
Arma Christi im übertragenen Sinne die Waffen Christi oder die Leidenswerkzeuge. Da haben Sie in der Mitte diese Kreuzigungsszene und drumherum haben Sie die Passionsinstrumente, die Leidenswerkzeuge. Also die Dornenkrone, die Geißelsäule, die Nägel, die Geißeln und. Also das vielleicht kurz dazu.
Doch zurück zum großen Zittauer Fastentuch, das noch bis 1672 seinen sakralen Dienst verrichtet. Dann wird es abgenommen.
Und dann kommt aber so ein fürchterlicher Schicksalsschlag für die Stadt 1757, mitten im Siebenjährigen Krieg. Die Österreicher belagern die Stadt, die Preußen haben sie besetzt und die Stadt brennt. Die Stadt brennt zu 80% ab. Und auch die Kirche, für die das Tuch geschaffen war und wo es vielleicht hätte noch liegen können, war ein einziger Trümmerhaufen. Aber irgendjemand, wir wissen nicht wer, wir wissen nicht mal wann und wir wissen auch nicht warum, hat das Tuch rausgebracht vor dem Brand und hat es in ein städtisches Gebäude gelegt, in dem damals gerade die Ratsbibliothek untergebracht wurde. Und dort schläft es im Schlaf des Gerechten. Die haben alle gedacht, es ist verbrannt.
Erst 1840 weiß Zittau, die Dinge liegen anders. Das Tuch wird wiederentdeckt, in gutem Zustand. Es kommt nach Dresden, findet nun für Jahrzehnte seinen Platz im Museum, im Palais, im Großen Garten. Schließlich kehrt es zurück, wird noch ab und an gezeigt. Eine dauerhafte Präsentation aber erweist sich, ob seiner Dimensionen, als unmöglich. Nach den Luftangriffen auf Dresden im Februar 1945 wird das kostbare Stück ausgelagert und findet einen vermeintlich sicheren Platz in einer Kiste, untergebracht in den Kellerräumen des Museums der Burg- und Klosterruine Eubin.
In diesem Keller übersteht das Fastentuch auch das Kriegsende, aber nicht die Tage danach. Irgendwelche sowjetische Soldaten, wir wissen nicht, waren das Russen, waren das Ukrainer, waren das Belorussen oder waren es Kirgisen, sehen dort oben diese pittoresken Ruinen, gehen dort mit ihrem Offizier nach oben, finden diese Keller, brechen die Falltür auf, finden diese Kiste, brechen die Kiste auf und benutzen dieses Tuch, schneiden es in vier Teile und benutzen es als Dampfsperre für eine provisorisch im Wald errichtete russische Badestube, Sauna. Und dort hat das Tuch, ich sage es immer, schon ohne Übertreibung, seine eigene Passion erlebt. Das ist gekreuzigt worden, in den Schmutz getreten, verblasst, zerrissen.
Aber wundersame Wendung, das Tuch wird gerettet.
Da kommt ein alter Mann, der sucht vielleicht Holz für seinen Badeofen. Die Russen waren dort wieder abgezogen, die blieben da nicht lange. Entdeckt dieses in den Schmutz getretene Tuch, erkennt es und organisiert mit seinem Pfarrer das auf dem Handwagen, weil noch gar keine öffentlichen Verkehrsmittel wieder funktionierten, das auf dem Handwagen nach Zittau ins Museum zurückkommt. Und dort hat es in Dresdenschlaf, weil über sowjetische Kulturfrevel sprach man nicht.
Restaurierungsarbeiten werden in der DDR begonnen, jedoch abgebrochen.
Und insofern habe ich das dann, als ich 1990 in dieses Amt des Zittauer Museumsdirektors kam, als 17 Stofffetzen gefunden. Weil man bei diesem Restaurierungsversuch in der DDR schon mal die Bahnen auseinandergetrennt hat. Das sind ja 6 Leinwandbahnen. Kein Webstuhl wäre so breit. Und bin im Rathaus vorstellig geworden und dort hat man mir gesagt, naja, mag sein, aber für sowas haben wir kein Geld. Wir hatten dann Expertisen von Restauratoren und da war kein Angebot unter 500.000 D-Mark.
Am Ende gibt es doch eine Lösung. Eine Schweizer Stiftung, spezialisiert auf Textilrestaurierung, nimmt sich des Fastentuches an. Und wegen der außergewöhnlichen Bedeutung des Werkes nicht einmal Geld dafür. Das große Zittauer Fastentuch, das drittgrößte Fastentuch weltweit, das einzige in Deutschland erhaltene Hungertuch des sogenannten Feldertyps. Es ist heute in der Stadt der Fastentücher zu besichtigen. Genauso wie das kleine Zittauer Fastentuch. Es sind sakrale Kostbarkeiten. Und die Besucherinnen und Besucher heute haben einen großen Vorteil. Sie müssen sich nicht allein auf die Fastenzeit beschränken, um diese Tücher kennenzulernen.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Das Zittauer Fastentuch, eine mittelalterliche Graphic Novel auf 56 Quadratmetern. Hast du mir hier als steile These hingelegt, Tom?
Ja. Ja, es ist ein bisschen ketzerisch. Ich gebe das ja zu, dass es vielleicht unstattgemäße Vergleiche sind. Aber wie gesagt.
Aber es kreiert ein Bild.
Für mich,
man
für
hat
mich
eine Vorstellung.
Für mich war es ganz klar, hat es sowas Comic-mäßiges gehabt. Auch wenn man sich das nicht vorstellen kann, wie Kirche und Comic zusammenpassen soll. So stellt man sich jedenfalls einen religiösen Comic vielleicht vor.
Na gut, aber das ist natürlich auch logisch, weil aus der Zeit, wo nicht alle Leute lesen konnten oder die wenigsten, nur die besonderen gehobenen Schichten, ist ja auch klar natürlich, dass man das so darstellt, damit auch die Bibel verstanden wird.
Das finde ich richtig. Mir geht es ja auch darum, um dazu mal was zu sagen, was diese Entstehung eigentlich bedeutet. Früher waren ja diese Fastentücher, zuerst waren die ja nur weiß oder sie waren eben nur lila. Und dann muss aber irgendjemand gekommen sein, muss sagen, also irgendwie
klappt nicht.
Finde ich ja gut, diese innere Einkehr, die wir jetzt hier finden sollen und dass wir auf alle Bilder verzichten sollen und dass wir diesen Altar nicht sehen dürfen, auch den Seitenaltar nicht sehen dürfen und Finde ich alles richtig und korrekt, aber so ein bisschen Schmuck könnten wir doch wohl gebrauchen. Mhm. Weil wie wäre es dann mal so mit einem Kreuz und dann, da werden halt diese Dinger immer schicker. Mhm. So, und damit ist es natürlich eigentlich dem Urzweck entgegengesetzt. Also klar verhüllen die immer noch, aber eigentlich funktioniert es nicht mehr, meiner Meinung nach jedenfalls nicht mehr, als Fasten der Augen.
Das stimmt, aber vielleicht hilft das, um nochmal zu, quasi wie so vielleicht so eine Gedankenstütze, dass man halt diese Geschichte sieht und darüber reflektiert. Ja, vielleicht das hilft das dann da.
Das ist
für die, die vielleicht nicht alle das jetzt so auf dem Schirm haben.
Das muss ich ja nicht widersprechen.
Sich entwickelt, nicht wahr? Genau. Aber ich finde, diese Entwicklung ist auch wirklich spannend, weil klar, dieser Effekt abzuhängen, das zu verhängen, ist natürlich dann auch der Effekt, wenn dann mit Ostern wieder der ganze Altar zu sehen ist, nicht wahr? Das wird natürlich auch toll gewesen sein.
Ja, ich habe das Verfahren erst nicht kapiert, ehrlich gesagt. Ich habe mit diesem Begriff Fasten der Augen wirklich ein Problem gehabt. Also ich konnte es mir nicht wirklich erklären. Also das heißt natürlich, wenn ich also auf Essen verzichte, auf bestimmte Mahlzeiten verzichte, dann verzichte ich. Aber dass mir die Kirche etwas verwehrt, was ja eigentlich ursächlich Bestandteil in ihrem Gotteshaus ist, das ist eine Sache, die ich nicht gleich verstanden habe. Und da musste ich mich erst so ein bisschen reinarbeiten.
Obwohl ich tatsächlich mag diesen Gedanken sehr, weil es irgendwie darum geht, hier haben wir jetzt ein Innehalten von etwas, was eigentlich alltäglich ist, wenn wir jetzt mal, oder eine Routine hat, dieser Zugang, der Gang in die Kirche und all das. Und dann hast du diesen Moment, wo du quasi dieses Alltägliche verhüllst und damit was Neues hast und dann halt in dir suchen musst. Ich verstehe das in total.
Sofort.
Als Atheistin verstehe ich das echt, super.
Also ich hab,
aber ja, jeder hat da sein, ich verstehe auch, warum
also
das bei dir vielleicht...
Ich ich es wirklich verstanden habe und warum die Kirche es selber macht und sagt, wir möchten nicht, dass du es siehst. Wir sahen dir jetzt für ein paar Wochen, nee. Das sind so einige Sachen, die im differenzierenden Licht betrachtet werden sollten. Zum Beispiel, dass dieses Tuch in der Fastenzeit hängt. Ich habe es ja vorhin mal sehr dezidiert den Herrn Knüvener in aller Ausführlichkeit beantworten lassen und ganz bewusst mit Absicht in dem Beitrag auch belassen mit diesem, ja, am Donnerstag und am Freitag und am Aschermittwoch und wird es aufgehängt und dann bleibt es am Sonntag leer. Und mir geht es eigentlich darum, um mal klarzumachen, dass eben viele Positionen noch gar nicht klar sind. Also es gibt offenbar keine einheitliche Regel, sondern es gibt halt unterschiedliche Regeln und es gibt nicht die eine Regel, wenn also irgendwie in irgendwelchen Texten, die man irgendwo findet, steht, das wird so und so gemacht. Dann gibt es auch offenbar viele Ausnahmen, die da gelten. Ein zweites Beispiel, was ich vielleicht in dem Zusammenhang auch noch erwähnen möchte, die in meinen Augen eben nicht ganz klar ist, ist, inwieweit diese Tücher, diese Fastentücher, fester Bestandteil der Liturgie bis zur Reformation gewesen ist.
Ja,
das
genau.
Das hatte mich auch interessiert und die Antwort war, wenn wir das wüssten, wären wir klüger. So, also, das war so, also Herr Knüver meinte auch, das ist halt nicht ganz klar. Es gibt halt viele Sachen, die wir nicht wissen, was so Fastentücher betrifft. Und in dem Fall ist es wohl auch so, dass wir eben festgestellt haben, oder dass wir, also dass eben festgestellt worden ist, dass eben in Zürich sowas existierte, im Umfeld aber nicht. Es gibt halt Gegenden, wo es ganz stark verbreitet ist und in offenbar nicht.
Und das ist mir auch aufgefallen, als ich dein Feature gehört habe, dass die sich sogar 1573 ein weiteres Fastentuch zulegen. Also, dass wir sind nicht nur bei dem, wir bewahren, was vielleicht auch sehr wichtig für die Gemeinde war, sondern man schafft dann auch was Neues quasi, also legt sich noch was Neues zu. Und das finde ich wirklich sehr, sehr spannend, ne, für diese evangelisch-lutherische Gemeinde eigentlich. Ne?
Ja, aber das ist aber wirklich Zittau-spezifisch, weil das gibt es halt nicht normal damals. Das ist die absolute Ausnahme. Und ich habe jetzt von beiden Herrn Dudek wie Herrn Knüvener gehört, die sagten also mehrfach zu mir, also wenn sie da eins finden würden, was aus der Zeit stammt und auch von einer evangelisch-lutherischen Gemeinde gewünscht worden ist, das wäre eine Sensation. Das wäre wirklich ein Event, das wäre in der Fastentuchforschung, möchte ich sie mal nennen, ein absolutes Highlight.
Du könntest sie natürlich auch die Schmachtlappenforschung nennen.
Ich könnte sie auch nicht. Was ich übrigens sehr, sehr,
ich
sehr
finde, ich hätte nie gedacht, aber so ändert sich halt Sprache und Gesellschaft. Weil heutzutage hätte ich ja gedacht, das wäre ketzerisch, wenn man das so nennt. Aber es war natürlich damals halt ein total okayes Synonym.
Ja, es gibt so einige Geschichten, die mich eigenartig berühren, wo ich also auch wirklich sehr graduell mich unterschiedlich verhalten möchte. Also
das ist eine sehr unklare Aussage.
Ja,
ich möchte gerne wissen, was du meinst.
Zum Beispiel diese Geschichte mit der Sauna, die ist tragisch, wo die sowjetischen Soldaten dieses Tuch aus dem Ding rausnehmen und für das Tuch ist es ganz schrecklich, weil die Folgen sind ja auch wirklich pervers. Also insofern, dass also der ganze Kulturschatz ja eigentlich zerbrochen ist in dem Moment. Aber die Variante, dass das in der Sauna als Saunatuch benutzt wird quasi, das ist so surreal verdreht, ein jahrhundertealtes Tuch so
prachtvoll ja eigentlich auch, ne? Ja, ja. Man sieht ja, 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 dass es nicht so, so normales.
Ja, so zu missbrauchen. Ich finde das schon irgendwie abgedreht. Das ist schon so irre, dass man eigentlich, ich glaube, das kann gar nicht sein. Das kriegt ja wirklich eine Dimension. Sowas habe ich irgendwie selten gehabt, dass ich also wirklich vor einem Beitrag stand. Da ist der Begriff Schmachtlappen ist aber auch so, hat auch sowas, wo ich denke, hä?
Wo sind wir jetzt
ja, schon wieder? Wie kann denn so ein Begriff so benutzt werden?
Und im selben Moment spannend bei all dem, wann das auch immer mal wieder vergessen wird, dieses Tuch, finde ich trotzdem diese Bindung, die irgendwie über die Jahrhunderte diese Zittauer Stadtgesellschaft mit diesem Tuch trotzdem noch hat, auch faszinierend. Mhm. Also, dass dann jemand das noch sieht quasi und das rettet, aber auch versteckt, dann vergessen es wieder alle, dann wird es wiedergefunden. Und auch im Endeffekt finde ich, was jetzt auch am Ende war, dass die Lösung durch eine Schweizer Stiftung kommt. Mhm. Also das ist ja fast filmreif.
Ja, tatsächlich ist natürlich das ganze Ding noch sehr viel länger und ich hätte natürlich jetzt noch in aller Ausführlichkeit erzählen können, aber das sprengt dann schon den Rahmen, weil natürlich kommt diese Schweizer Stiftung nicht einfach irgendwie ran, sondern da ist dann wieder jemand, den man trifft und er kennt dann jemanden und dann weiß der was und es kommt ja alles eher zufällig zustande. Also Herr Dudek selber sprach ja auch von einem Wunder in meiner Gegenwart, als er davon erzählt hat, hat doch drüber geschrieben nochmal, wie das alles entstanden ist und allein die Geschichte des Tuches hätte man noch viel länger erzählen können. Aber das wäre mir dann auch zu wenig gewesen, also nur die Geschichte zu erzählen. So ist es ein partieller Ausschnitt sozusagen, wo ein bisschen was erzählt wird. Aber dass dieses Tuch über die Jahrhunderte so durchgekommen ist, bei diesen ganzen Widrigkeiten, die das Ding erfahren hat, und das sind wirklich nur ein paar von denen.
Da gibt es noch mehr.
Ja. Also ich meine, Beispiel, wenn die sowjetischen Soldaten damals von der Kulturabteilung gewesen wären, dieses Tuch, was ja schon einen bestimmten Bekanntheitsgrad hatte.
Hätten die es mitgenommen vielleicht.
Ja, hat Herr Dudek mich auch gesagt, er sagte, das wäre Beutekunst, das wäre dann in St. Petersburg, wäre in Moskau, sonst wo und würde heute vielleicht groß ausgestellt werden, aber ich meine, bei den gegenwärtigen deutsch-russischen Verhältnissen wäre es ja eine Katastrophe, dass das Tuch da wäre.
Ja, und wäre also, halt nicht in Zittau,
ja,
ne?
Genau, wo es eigentlich an seinen hingehört. Platz.
Ja. Ja.
So ist es aber. So musste es vielleicht, oh, jetzt wird es aber wirklich sehr abgedreht, so musste es vielleicht durch die Hölle dieser Sauna, um dort in Zittau bleiben zu können.
Eigentlich ist das Ganze schon wieder eine Graphic Novel wert. Möchte ich sagen. Tja, und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR-Kultur-Podcast. Den finden Sie in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. In 2 Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut.
Tschüss.
In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, Dokus und Reportagen. Zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.